Ich möchte euch alle noch einmal ganz herzlich begrüßen zu unserem Abendvortrag. Schön für die, die geblieben sind, und für die, die neu hinzugekommen sind, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam aufs Wort Gottes hören können, wünschen uns, dass das Wort tief ins Herz eingehen kann, dass wir vom Wort her gestärkt werden, auch für unseren Glauben. Wir haben es gehört, dass wir wieder auffahren können, wenn wir durch Krisen gehen, wie ein junger Adler sich in die Lüfte bewegt. Das heutige Thema ist eigentlich das wichtigste Thema mit für uns, die wir unter Nachfolge Jesu stehen, die wir den Herrn nachfolgen. Das Thema heute, den großen Auftrag ausführen, den großen Auftrag, das heißt das Evangelium aus, hinaustragen in diese Weltzeit. Und das hat der Herr Jesus uns mitgeteilt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28. Ich lese das dann kurz vor. Aber mir ist jetzt nochmal ganz bewusst geworden, der Apostel Paulus, der gebrannt hat im Herzen für Jesus, der gebrannt hat für die Gemeinde. Wenn wir in den zweiten Korintherbrief reinschauen und ins 11. Kapitel, da tut Paulus mal seinen Weg beschreiben, den Weg, den er gegangen ist mit Christus. Und da lesen wir: Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren unter falschen Brüdern. Eine ganze Reihe gliedert er auf. Ja, er hat also einen Kampf gehabt. Wisst ihr, und was der Paulus am Schluss seines Lebens sagen kann über diesen Kampf, den er durchgefochten hat? Ich habe den guten Kampf gekämpft, einen guten Kampf gekämpft. Ja, ein Kampf mit Belastungen, ein Kampf, den der Apostel Paulus gefordert hat und wo er viele Schwierigkeiten auch hatte. Und er sagt, es war ein guter Kampf. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Und die Krone des Lebens wird er erhalten vom Herrn Jesus. Und das macht persönlich mich immer wieder froh im Dienst, wenn ich für meinen Herrn unterwegs sein darf, wenn ich für meinen Herrn den Dienst tun darf, den er mir aufzeigt. Und der Herr Jesus hat in Matthäus-Evangelium 28, ich lese ab Vers 16, die 11 Jünger gingen aber nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Und etliche zweifelten. Aber hier wird gesagt, sie warfen sich anbetend vor ihm nieder. Ja, Jesus selbst, der Sohn Gottes, Jesus selbst Gott, eins mit dem Vater, und wird angebetet. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht, nicht bloß ein bisschen oder zu einer bestimmten Zeit, sondern alle Macht. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Alle Macht. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Ist es nicht eine Verheißung einfach mit, dass Jesus da ist, dass er mitgeht, wo du dich bewegst, wo du deinen Auftrag für Jesus erfüllst, ob das der Alltag ist, im Berufsleben, in der Schule oder Gymnasium. Jesus ist einfach mit dabei, er ist da. Und das darf uns Trost und Kraft geben. Und dieses Vertrauen möchten wir unseren Herrn immer wieder entgegenbringen. Wilfried, du hast heute einen Marathon vor dir, aber ich bin mir sicher, du wirst auch den letzten Vortrag uns mit derselben Freude mitteilen, wie du das schon immer jetzt getan hast.
So, der Rainer hat mir schon Arbeit abgenommen und den Text schon gelesen, den Abschnitt aus dem Matthäusevangelium. Und so wollen wir gleich in das Thema einsteigen. Wenn über diesen Abschnitt gesprochen wird, hört man nicht selten etwas vom Missionsbefehl. Das ist auch nicht ganz falsch. Es ist aber auch nicht ganz richtig. Man hört manchmal etwas vom Taufbefehl. Das ist auch nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Bisschen höher, gut. Denn, ich will hier nicht irgendwie besserwisserisch auftreten, aber schaut, es ist nur ein einziger Befehl in diesem Abschnitt drin. Das kann man aber nur im Griechischen erkennen und der heißt Macht zu Jüngern. Das ist der große Auftrag. Macht zu Jüngern. Da, wo vom Gehen die Rede ist, ist ein Mittelwort der Gegenwart, Partizip Präsens. Wir machen auch keinen Deutschunterricht jetzt. Hier, taufen, taufend, indem ihr tauft, sie taufend, lehrend, indem ihr lehrt. Ihr seht, hier sind Mittelworte der Gegenwart, aber der Befehl, der Imperativ, heißt, macht Menschen zu Jüngern. Weil du eben kurz erwähnt hast, Rainer, dass einige zweifelten. Woran zweifelten sie denn? Ob Jesus auferstanden sei? Nein, das hatten sie inzwischen auch begriffen, weil sie schon 40 Tage mit ihm unterwegs gewesen waren. Woran zweifelten sie? Ob ihm alle Macht gegeben sei? Und Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben. Ganz genau übersetzt steht hier, von jetzt ab ist mir alle Macht gegeben, nämlich vom Augenblick der Himmelfahrt an. Also das macht alles Sinn und der große Auftrag lautet, Macht zu Jüngern aller Nationen. Hier sehen wir unseren schönen blauen Planeten. Und schaut euch mal bitte diese Statistik kurz an. 1850 hatte man noch nicht so genaue statistische Möglichkeiten. Da schätzt man, dass etwa 1 Milliarde Menschen auf dem Erdball gelebt haben. Es dauerte 80 Jahre, da hatte sich das verdoppelt. Wir sprechen von Milliarden, 1000 Millionen. Es dauerte nur noch viel kürzer und es war schon wieder 1 Milliarde dazugekommen. Und ihr seht, 1986 ist die 5-Milliarden-Marke durchbrochen worden und 7,5 Milliarden waren es 2019. Inzwischen 7,7, wer weiß es genau. Hat Jesus damals wirklich gemeint, wir könnten 7,5 Milliarden Menschen mit dem Evangelium erreichen? Hat er das wörtlich gemeint oder war das nur so ein hehres Ziel? Schaut mal, dieser letzte Befehl Jesu Christi, dieser große Auftrag, den finden wir nicht nur bei Matthäus, wo wir ihn eben gerade gelesen bekommen haben. Wir finden ihn in allen 5 Geschichtsbüchern des Neuen Testaments. 5 Geschichtsbücher. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und die Apostelgeschichte. Das sind Geschichtsbücher. Und jedes Mal wird ein anderer Aspekt betont. Ist nicht einfach ein stupides Wiederholen. Markus beantwortet die Frage, wo sollen wir das Evangelium verkündigen? Nein, Entschuldigung, wem? Antwort, jeder Kreatur. Jeder Kreatur meint natürlich allen Menschen. Franz von Assisi hat das ein bisschen übertrieben, der ist übers Ziel hinausgeschossen. Der hat auch den Hühnern und den Gänsen gepredigt auf seinem Hof. Aber ich glaube nicht, dass die sich bekehrt haben. Ja, unsere Katze hat auch schon oft das Evangelium gehört, aber bekehrt hat sie sich nicht. Das gilt ganz sicher nur den Menschen. Denn nur wir Menschen sind überhaupt erlösungsfähig. Jesus ist für Menschen gestorben, nicht für Tiere, nicht für Pflanzen. Was sollen wir jeder Kreatur verkündigen? Die Antwort gibt Lukas in seinem Evangelium, nämlich Umkehr und Glaube. Nicht nur Glaube. Morgen wird in jeder Kirche unseres Landes vom Glauben geredet. Vom Glauben reden alle. Die Katholiken reden auch nur vom Glauben, ja. Aber der echte biblische Glaube, da geht immer eine Umkehr voran, Buße, und dann folgt Gehorsam nach. Das ist der echte biblische Glauben. Alles andere ist ein Feld-, Wald- und Wiesenglaube, so nannte es Wilhelm Busch. Also Umkehr und Glaube, wo sollen wir das Evangelium verkündigen? Die Antwort gibt wieder Lukas, in Jerusalem, in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und wir wissen, das ist der Schlüsselvers für die Apostelgeschichte. Genauso hat sich das Evangelium ausgebreitet. Zuerst sehen wir in Apostelgeschichte 2 das Pfingsten der Juden. Da kamen nur Juden zum Glauben. Eine Predigt, 3000 bekehrten sich. Heute 3000 Predigten, bis sich einer bekehrt. So hat sich das geändert in 2000 Jahren. Dann in Apostelgeschichte 8 fällt der Heilige Geist auf Halbjuden. Die Samariter waren Halbjuden. Und dann in Kapitel 10 zum ersten Mal auf Heiden im Haus des Cornelius. Ihr seht, genauso hat sich das ausgebreitet. Und ihr habt das sicher schon einmal gehört, diesen Vers können wir auch auf unser persönliches Leben anwenden. Wir geben zuerst Zeugnis in Jerusalem, das ist unser Zuhause, unsere Familie. Und ihr Lieben, in der Familie darf nicht gepredigt werden. In der Familie muss gelebt werden, nicht predigen. Da predigen nicht Männer ihren Frauen, auch nicht Frauen ihren Männern und schon gar nicht Kinder ihren Eltern. In der Familie muss gelebt werden. Und ich habe schon manchmal jungen Leuten gesagt, wenn ihr wollt, dass eure Eltern merken, dass bei euch etwas neu geworden ist, dann fangt nicht an, ihnen zu predigen, sondern dann macht mal euer Bett selber und räumt mal euer Zimmer selber auf. Dann werden eure Eltern sagen, welche Kraft ist in meine Tochter gefahren. Welche Kraft hat meinen Sohn so umgedreht? Der macht sein Bett selber und putzt seine Schuhe selber und so weiter. Da werden die aus allen Wolken fallen. Ja, so geht das. Das ist ein echtes Zeugnis. Und du hast dein Judäa und Samaria. Das sind die Menschen, denen du immer wieder begegnest. In der Schule, am Arbeitsplatz, im Supermarkt, der Schornsteinfeger, der in dein Haus kommt, der Zahnarzt, den du besuchst, das ist dein Judäa und Samaria. Und dann, wenn du in Urlaub fährst, wohin fahren Sachsen in Urlaub? Die brauchen gar nicht ihr Bundesland verlassen. Die fahren in die Sächsische Schweiz oder wohin zum Urlaub. Dann nehmt ihr Flyer mit und gute Literatur und dann seid ihr Missionare bis ans Ende der Erde. Also, wir können das auf unser Leben anwenden. So, und jetzt kommt noch eine wichtige Frage und um die geht es heute Abend. Wie sollen wir diese gewaltige Aufgabe bewältigen? Die Antwort hat uns Rainer eben vorgelesen. Das ist Matthäus 28, 19. Schaut mal, Matthäus sagt hier, wir können nicht über riesige Länder fliegen wie China, 1,4 Milliarden Menschen, Indien, vielleicht auch schon fast 1,4 Milliarden Menschen und können tonnenweise Flyer auf die armen Chinesen und Inder runterwerfen. So werden wir die Welt nicht bekehren, so werden wir nicht die Menschen zu Jüngern machen, sondern Matthäus zeigt einen anderen Weg. Er sagt, wir sollen einen gewinnen, einen Menschen gewinnen und diesen einen dann lehren, alles zu bewahren, was er geboten hat. Ihr sagt, das geht dann aber langsam. Ja, das geht am Anfang sehr langsam, aber auf lange Sicht gesehen wird es nachhaltiger und wirkungsvoller sein als unsere großen Hauruck-Aktionen, die wir immer machen. Denn wenn wir einen wirklich zu einem Jünger machen, der wird wieder einen anderen zu Jüngern machen oder mehrere in seinem Leben. Und so wird es sich wirkungsvoller, nachhaltiger, sagen wir heute, ausbreiten als eben mit anderen Methoden. Diese Gedanken, die ihr hier seht auf dieser Folie, habe ich von einem New Tribes Mission Missionar gelernt. Sein Name ist Tom Cunningham. Er ist ein Amerikaner, kann aber fast akzentfrei Deutsch sprechen. Er hat einen Jüngerschaftskurs geschrieben, den ich da auf dieser Festplatte habe. Den gibt's aber leider nur in Englisch. Und er hat ihm den englischen Titel gegeben: Each One, Reach One, Each One, Teach One. Ich habe jetzt nicht in Zungen geredet. Es war nur Sächsisch, Angelsächsisch, ja. Also, Each One, Reach One heißt, jeder soll einen erreichen und dann diesen einen lehren. Each One, Teach One. Sehr kluger Titel, der ist schon Programm. Und genau so sollen wir arbeiten. So werden Menschen zu Jüngern gemacht. Sein letzter Befehl muss unser erstes Anliegen werden. Schaut, der Herr Jesus hat sich hier von den Jüngern verabschiedet. Das waren seine letzten Worte, bevor er in den Himmel aufgenommen wurde. Und wenn du nur noch ein paar Minuten hier hast auf dem Erdboden, da redest du keine belanglosen Dinge. Da sagst du das, was dir am wichtigsten ist. Und da sehen wir, was unserem Herrn auf dem Herzen lag. So, nun habe ich mindestens schon ein halbes Dutzend Mal das Wort Jünger oder Jüngerschaft verwendet. Und wir haben es noch gar nicht definiert. Ich mache jetzt mal etwas Seltsames. Ich stelle hier gegenüber, was ein Gläubiger ist und was ein Jünger ist. Und das ist, ja, wie soll ich sagen, immer schwierig, wenn man etwas so schwarz-weiß darstellt. Aber ihr seid ja wohlwollende Zuhörer und werdet mich da nicht auf jede Einzelheit festnageln. Wie würden wir einen Gläubigen beschreiben? Einen Menschen, der wirklich zum rettenden Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Er hat Vergebung seiner Sünden erlebt, er hat Gewissheit der Errettung und er pflegt eine Beziehung zu Jesus. Er hat eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. So kann man doch einen geretteten Menschen beschreiben. Nehmen wir den Schächer, der neben Jesus am Kreuz starb. Guck mal, auf den trifft genau das zu. Er hat Vergebung der Sünden erfahren. Er war ein Kapitalverbrecher, sonst wäre er nicht gekreuzigt worden. Er hat Gewissheit der Errettung. Jesus sagt zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute. Nach katholischer Lehre, 500 Jahre Fegefeuer wären ihm sicher gewesen, oder? Aber Jesus sagt zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und er hat eine Beziehung zu Jesus. Er hat ja sein Vertrauen auf ihn gesetzt. Er betet ja zu ihm oder redet mit ihm. Da war er ja noch hier auf dieser Erde. Aber er ist nicht als Jünger in den Himmel gegangen. Ist doch klar, er hatte keine Zeit mehr, ein Jünger zu werden. Er hat sich ja kurz vor Toreschluss bekehrt. Ein Jünger. Wie haben wir da eben gelesen? Macht zu Jüngern alle Nationen, indem er sie tauft. Ein Jünger ist getauft, und ich habe hier in Klammern geschrieben, möglichst im ersten Jahr nach seiner Bekehrung. Aber ich gebe ehrlich zu, das haben wir selten erreicht. In 40 Jahren Gemeindearbeit habe ich das nur eine Handvoll Mal erlebt, dass wir Menschen gleich im ersten Jahr nach ihrer Bekehrung taufen konnten. Warum? Fast allen stand die Säuglingstaufe. Manche sagen auch Babyzwangsbefeuchtung. Ist ein bisschen polemisch, gebe ich zu. Ja, dieser gut gemeinte kirchengeschichtliche Irrtum, der da an manchen vollzogen wurde, an mir auch. Ich bin auch mit 6 Wochen über ein Taufbecken gehalten worden und habe das meinen Eltern niemals vorgeworfen. Niemals. Die haben es gut gemeint. Aber das stand im Weg, mir auch. Mir hat das auch nach meiner Bekehrung 11 Jahre lang im Weg gestanden. Und wenn mir jemand gesagt hat, ja, du bist ja noch gar nicht getauft, habe ich gesagt, och, ich bin schon mit 6 Wochen getauft. Nein, das war keine Taufe, du warst ja gar nicht gläubig. Dann habe ich gesagt, doch, ich habe das im Nachhinein für mich angenommen als Taufe. Und na gut, hier steht, er ist getauft, möglichst im ersten Jahr nach der Bekehrung. Ich sagte, wir haben das selten erlebt, aber einmal haben wir es erlebt. Da bekehrte sich an ihrem 91. Geburtstag diese Frau. Die hieß auch noch Heide. Dann war sie kein Heide mehr. Da wurde sie Christ an ihrem 91. Geburtstag. Und keiner von uns kam auf die Idee, diese Frau taufen zu wollen. Wir haben immer in einem See getauft, Mannheim. Da gibt es so einen schönen, netten See, den die Stadt Mannheim extra für Freikirchen angelegt hat, dass die da taufen können. Und nein, natürlich nicht, aber wir haben ihn genutzt dafür. Und dann kam diese Schwester auf die Idee und wollte getauft werden. Und die, ihr seht sie ja, die konnte nicht mehr gehen, die musste getragen werden oder im Rollstuhl. Und die sitzt zwar hier auf dem Stuhl und auch mit einem Stuhl haben wir sie in den See getragen. Am 31. Juli 1994 haben wir sie mit 3 Brüdern in den See getragen und getauft, weil sie getauft werden wollte. Und ich stand am Ufer mit einem Arzt. Den hatten wir nicht extra gerufen. Der gehörte zur Gemeinde. In dessen Haus hatten wir mit der Gemeindearbeit begonnen. Und ich sagte zu ihm, Fred, wenn die uns jetzt stirbt, stehen wir morgen in der Bildzeitung. Auf der ersten Seite hätte es geheißen, Sekte tauft alte Frau zu Tode oder so, wäre die Schlagzeile gewesen. Aber ich kann euch sagen, sie hat die Taufe gut überstanden, ist ein halbes Jahr später eines ganz natürlichen Todes gestorben, war keine Spätfolge der Taufe, müsst ihr nicht denken. Und jetzt kommt der Punkt, die ist getauft in den Himmel gegangen. Habt ihr schon mal gehört, dass man im Himmel auch noch getauft werden kann? Ich nicht, in der Bibel steht das nicht. Ich glaube, das machen wir besser hier. Und schaut mal, ihr lieben Brüder und Schwestern, wenn das auf uns zutrifft, wenn wir das bezeugen können heute Abend, dann sollten wir uns taufen lassen. Dann erfüllen wir voll die Voraussetzung. Du musst dir nicht dauernd den Puls fühlen und denken, ja, über diese Sünde habe ich aber noch keinen Sieg und über diese nicht. Wenn du erst über alle deine Sünden Sieg haben willst, dann wirst du hier in diesem Leben nicht mehr getauft werden. Du wirst nämlich nicht über alle Sieg kriegen, bis sich der Sargdeckel über dir schließt. Aber die Schwester hat's richtig gemacht und die 3 auch, die sich da an dem Tag haben taufen lassen. Und so seht ihr, ein Jünger, der ist getauft. Jetzt gehen wir hier weiter, gehen wir schneller weiter. Schaut mal, was hier unterstrichen ist und was hier unterstrichen ist auf der rechten Seite. Er betet für andere. Er hat eine Gebetsliste, er betet für andere. Er gebraucht das Wort Gottes für andere. Wenn er etwas entdeckt in seiner Bibel oder in einem guten Buch, wenn er etwas Gutes hört, er gibt es weiter, er multipliziert. Er dient anderen mit seiner Gabe. Er beginnt für andere materielle Opfer zu bringen. Das ist schwer, vom sauer verdienten Geld etwas abgeben für die Gemeindearbeit oder für andere Nöte und überhaupt für das Reich Gottes. Er beginnt, andere geistlich zu betreuen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, eine Person geistlich zu betreuen. Er lernt, für andere zu leben. Seht ihr, der Jünger, der ist noch, der Gläubige, der ist noch ganz bei sich, der lebt sozusagen im Heilsegoismus. Der will nur seine nackte Seele in den Himmel bringen. Aber der Jünger, der hat begriffen, ich bin errettet, um jetzt für andere da zu sein, meinem Herrn zu dienen, indem ich anderen Menschen diene, ihnen das Evangelium bezeuge, für sie bete und ihnen diene. Das ist der große Unterschied zwischen einem nur Gläubigen und einem wirklichen Jünger. Heute Nachmittag hatten wir hier die 2 großen Gewässer Israels auf der Folie, den See Genezareth und das Tote Meer. Wisst ihr, wo der große Unterschied ist? Das Tote Meer hat nur Zufluss, kein Abfluss. Wo soll es denn hinfließen? Am tiefsten Punkt der Erde, da verdampft alles. Da ist eine Schwüle da unten, ja, fast 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Und es gibt solche tote Meerchristen, die hören und lesen und konsumieren. Und da verdampft alles bei ihnen. Wir wollen See Genezareth-Christen sein. Wir wollen Zufluss haben und Abfluss. Wir wollen weitergeben, was wir lernen, was wir empfangen. Und in diesem Sinne sind Menschen jünger, wenn sie das verstanden haben. Jesus hat nicht gesagt, macht alle zu Jüngern, gebt ihnen ein graues Liederbuch in die Hand und dann beerdigt sie eines Tages. Dazwischen muss noch was anderes passieren, ja? Er will, dass wir ihm Frucht bringen, dass wir dienen, dass wir seine Gemeinde bauen. Ich war lange bei der Bundeswehr, da habe ich gelernt, man muss alles definieren. Hier ist eine Definition von Barry St. Clair, ein Amerikaner, der hat gesagt, ein Jünger ist ein Schüler und ein Nachfolger. Ein Jünger Jesu lernt von seinem Meister und folgt ihm gerne nach. Also zuerst sind wir Lernende. Wir sind bei ihm und von ihm zu lernen und von anderen. Aber dann geht's weiter. Dann kommt der andere Aspekt. Ein Jünger Jesu lehrt andere. Er gibt an andere weiter, was er über Jesus, von und über Jesus lernt, damit auch sie selber es erfahren und wieder an andere weitergeben können. Das ist sehr gut ausgedrückt in wenigen Sätzen, eigentlich nur zwei Sätze oder drei, sehr gut. Wir lernen und wir geben das, was wir gelernt haben, weiter. Wir lassen es nicht bei uns. So, für den Rest des Abends müssen wir jetzt eine Unterscheidung treffen, vorher meine ich. Und zwar, wir unterscheiden eine allgemeine Jüngerschaft von einer speziellen, von einer besonderen. Ich erkläre das kurz. Wenn sich irgendwo im Landkreis Chemnitz, Hohenstein-Ernsthal, Glauchau, wo ihr herkommt, hier aus der Umgebung, bis von Berlin, Zwickau natürlich, ja, wenn sich hier jemand bekehrt in Westsachsen, dann hat er ein Recht auf eine Einführung ins Christentum. Er hat ein Recht darauf. Das heißt, er muss gelehrt bekommen, wer ist Gott, wer ist Jesus Christus. Ein bisschen muss er ja davon schon gewusst haben, sonst hätte er sich ja nicht bekehrt. Aber er muss gründlicher hineingeführt werden. Wer ist Gott, wer ist Christus, wer ist der Heilige Geist? Was bedeutet Gemeinde, Taufe, Abendmahl? Die Grundlehren der Bibel müssen ihm beigebracht werden. Entweder von Mann zu Mann, unter vier Augen, oder in einer Gruppe. Das geht auch. Wir hatten einmal eine Evangelisation mit Werner Gitt. Da haben sich erfreulicherweise so viele Menschen bekehrt, mehr als hier heute Abend sitzen. Wir konnten sie gar nicht alle einzeln in der Jüngerschaft betreuen und belehren. Wir mussten sie in einer Gruppe zusammennehmen. Ihr seht, das ist die allgemeine Jüngerschaft. Und die spezielle, die würde ich nicht jedem angedeihen lassen, sondern die ist für besonders zuverlässige, lernwillige Jünger. Das ist keine Zweiklassengesellschaft. Das gibt's nicht in der Gemeinde Jesu. Ja, da ist der Boden ganz eben. Aber versteht, ich erkläre jetzt, was besondere Jüngerschaft ist, dann werdet ihr sehen, dass man das nicht mit jedem machen kann. Im Jahr 2000 bin ich von Mannheim, Baden-Württemberg, mit meiner Familie nach Hünfeld, Hessen gezogen, im Landkreis Fulda, ungefähr 280 Kilometer entfernt von hier. Und ich sagte mir, ich wusste, ich würde im Reisedienst sein, ich würde viel unterwegs sein, um anderen Gemeinden zu dienen, so wie an diesem Wochenende euch. Aber ich sagte zu meiner Frau Silvia, ich möchte gerne auch hier bodenständig sein, ich möchte jemanden zum Herrn führen und ihn in der Jüngerschaft begleiten und habe dafür gebetet. Einige Zeit später sagt meine Frau, du, unser Hasenstall für unsere Kinder. Wir hatten einen Hasenstall, der hatte den Umzug nicht gut überlebt. Wir hatten ihn wieder hingestellt, aber der hing da wie Pik 7, ja. Und meine Frau sagte, wir brauchen einen neuen Hasenstall. Nun, ich bin nicht so der Top-Handwerker. Wenn ich den gebaut hätte, hätte jeder gesehen, dass ich das war, ja. Habe ich gedacht, wer kann uns da einen Hasenstall bauen? Da hatten wir einen Frühpensionär in der Gemeinde, 54 Jahre alt, aber schon in Pension. Und ein Top-Handwerker, der konnte aus jedem Draht ein Kofferradio bauen, wenn es sein musste, ja. Und dann sagt meine Frau, frag doch mal den Hermann. Und ich zum Hermann, Hermann, ach so, er war nicht gläubig. Seine Frau war bei uns in der Gemeinde, er nicht. Er war nicht gegen die Gemeinde, aber er war auch nicht dafür. Dann besuche ich ihn und sage, Hermann, würdest du uns einen Hasenstall bauen? Und er sagt, ja, mache ich. Ich freue mich, na super. Eine Woche verging, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen. Ich sage zu meiner Frau, du, der hat das vergessen. Der hat das wohl vergessen. Aber der hatte das nicht vergessen. Auf einmal kam ein Lastwagen mit einem Kranarm obendran und brachte uns ein 4-Sterne-Hasenhotel, Hightech mit allen Schikanen. Das ist nur ein Modellbild, ja, aber so ungefähr sah der aus. Und wir standen da. Er wollte kein Geld, weder fürs Material noch für die Zeit. Jetzt waren wir richtig in seiner Schuld. Und dann hat mir der Herr eine Idee gegeben. Das sowas sage ich selten, aber in dem Fall bin ich sicher, das war vom Herrn. Ich hatte die Idee, ich mache ihm einen Gutschein und schreibe drauf, Hermann, du kriegst 10 Bibelstudien mit mir, du darfst frei die Themen auswählen, über was du reden willst, über den Propheten Daniel oder über was anderes, ja. 10 Bibelstudien, freie Wahl. Und er hat das angenommen, er hat gesagt, ja, machen wir. Und ich glaube schon, nach dem dritten Treffen hat er sich bekehrt. Der Hermann, 54 Jahre alt, viel Zeit, Frührentner. Dann habe ich angefangen und habe mit ihm diese Kurse durchgearbeitet, immer Mittwochmorgens. Er hatte ja Zeit und ich auch am Mittwoch. Training im Christentum, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von Gene Gibson und Fred Colvin. 0, 1, 2, 3, 4. Alle Kurse durchgenommen, das dauert eine Weile, und noch den Diakonenkurs von Alexander Strauch. Ich habe versucht, Hermann zu einem Jünger zu machen. Heute ist er der Leiter unserer Seniorenarbeit in unserer Gemeinde. Inzwischen, im April war er 75 Jahre alt. Ist ja schon eine Weile her. Und er und seine Frau leiten die Seniorenarbeit. Ihr seht, ich kann doch nicht in jeden Menschen so viel Zeit investieren wie in Hermann. Das ging nicht. Aber er war willig, er hatte Zeit, er war bereit, sich da zurüsten zu lassen und es war nicht vergeblich. Er wird sehr geschätzt und sein Dienst in unserer Gemeinde. Wie geschah die Zurüstung der Jünger? Wie hat das unser Herr Jesus gemacht? Vielleicht habt ihr das schon mal gehört oder gelesen. Ich habe das nicht erfunden. Ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt, mir die Quelle nicht gleich notiert. Ich weiß nicht, wer das zum ersten Mal so in diese Form gebracht hat. Schaut, als unser Herr Jesus die Jünger berufen hat, seine Jünger, seine 12, da rief er sie, dass sie bei ihm sein sollten. Erstmal nur in die Gemeinschaft. Das müssen wir lernen. Christsein ist erstmal Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus. Wir wachen morgens mit ihm auf, wir gehen mit ihm durch den Tag und legen uns abends wieder schlafen und befehlen uns an für die Nacht mit ihm. Wir leben, ob wir wachen oder schlafen, wir sind mit ihm. Lebensgemeinschaft mit ihm. Und da war das Prinzip, der Lehrer arbeitet, der Schüler beobachtet. Am Anfang haben die Jünger noch nichts gemacht, nur den Lehrer beobachtet. Dann nimmt er sie mit hinein in die Mitarbeit. Schaut, in Matthäus 9 ist die Speisung der 5000, in Matthäus 14 die Speisung der 4000. Jesus nimmt die Jünger rein. Er ist nicht selbst durch die Reihen gelaufen und hat die Brote und die Fische verteilt. Das haben die Jünger gemacht. Der Lehrer arbeitet, aber der Schüler hilft. Und das werden die nie vergessen haben, wie sich unter ihren Händen die Brote und die Fische vermehrt haben. Das haben die nie mehr vergessen in ihrem Leben. Das war die zweite Phase. Und übrigens, mein Vater, mein leiblicher Vater, war ein Handwerksmeister. Ich habe nicht so viel von ihm abgekriegt in der Hinsicht, aber ist egal. Er war Handwerker, ich bin Mundwerker. Ja, das geht auch. Manche sind Kopfwerker und ich bin eben Mundwerker. So, auf jeden Fall war er Schlossermeister und hat in seinem Leben 17 Auszubildende gehabt, sagt man heute. Früher sagte man Lehrlinge oder Stifte, aber Auszubildende muss man das heute nennen. Und das war keine Leistung. Aber wenn er einen neuen Auszubildenden hatte, die mussten am Anfang immer mit dem Meister durch die Werkstatt und nur dem Meister auf die Finger gucken, wie er misst, wie er sägt, wie er bohrt, wie er schweißt, wie er lötet. Immer nur dem Meister auf die Finger gucken und abends die Werkstatt auskehren. Das gehörte auch dazu, ja. Aber ansonsten dem Meister auf die Finger gucken. Das Prinzip war gut. Alle 17 Lehrlinge sind Gesellen geworden. 5 von den Gesellen sind Meister geworden. Und der beste Meister, den er je hatte, hat seinen Betrieb übernommen und bis vor wenige Jahre geführt. Jetzt ist er auch schon im Ruhestand. Ja, also ihr seht, in Handwerksbetrieben wird so gearbeitet. Wie bringen die Muttis, die hier sind, ihren Töchtern Kochen und Backen bei? Wie bringen die Väter ihren Kindern bei, wie man Räder wechselt am Auto oder früher, ja, Ölwechsel oder sowas macht? Machen wir doch nach dem gleichen Prinzip, oder nicht? Also, wir sind bei Phase 2, mit hineinnehmen und dann Phase 3, das Selbstständigwerden. Jesus schickt sie zuerst innerhalb Israels aus und dann später, dann kommt erst das in die ganze Welt. Hier beide Stellen zeigen, der Schüler arbeitet, der Lehrer hilft. Er wirft nicht ins kalte Wasser. Er war da, als sie zurückkamen. Herr, die Dämonen sind uns untertan. Hat Jesus auf die Euphoriebremse getreten und hat gesagt, ja, darüber freut euch nicht. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Er hat das mit ihnen Manöverkritik geübt. Und dann sehen wir Phase 4, der zugerüstete Mitarbeiter. Der Schüler arbeitet, der Lehrer beobachtet. Seht ihr, das hat sich jetzt umgedreht von 1 zu 4. Umgedreht. Und der Lehrer hat damals vom Berg die Jünger beobachtet, heute beobachtet er uns vom Himmel, ob in Westsachsen der große Auftrag, Menschen zu Jüngern zu machen, ausgeführt wird. Jesus hat nicht gesagt, macht die Leute zu Stundenbesuchern, zu Versammlungsbesuchern, zu Jugendkreisbesuchern, zu Vereinsmitgliedern. Er hat gesagt, macht sie zu Jüngern. Das ist ein großer Unterschied. Jünger, da sehen wir dieses schlichte Prinzip, das aber so gut funktioniert. Und wir müssen uns an der Stelle fragen, wir alle, ich auch, folgen wir wirklich seinem Beispiel? Folgen wir diesem schlichten Beispiel? Wird so in der Gemeinde gearbeitet, dass wir so konsequent Menschen zurüsten, dass sie Jünger werden? Die werden dann auch wieder andere zu Jüngern machen. Ich will so praktisch wie nur möglich reden. Wir fragen jetzt, wie sieht so eine Jüngerschaftsbeziehung in der Praxis aus? So, Stimme ist wieder geölt. Die Auswahl. Wir haben eben gesehen, da würde ich nicht jeden nehmen, sondern da bete ich, Herr, zeig mir jemand, der zuverlässig ist, der Zeit hat und vor allem, der lernwillig und belehrbar ist. Wir hatten manchmal Praktikanten von den unterschiedlichsten Bibelschulen. Ich nenne die Namen natürlich jetzt nicht. Aber einmal, da brauchten wir und wollten wir gar keinen Praktikanten, aber dann ruft mich der Bibelschulleiter an und sagt, Wilfried, wir haben hier so einen Kadetten, sein Vater ist ein berühmter Mann, der hat einen ganz bekannten Namen und der braucht mal ein Praktikum. Kannst du uns den mal ein Jahr abnehmen? Habe ich gesagt, ein ganzes Jahr. Ja, komm, nimm uns den ein Jahr ab. Dann war ich wieder zu gutmütig, habe ich gesagt, ja, er soll kommen. Dann kam der. Dann habe ich ihn in Empfang genommen. Habe ich ihm gesagt, hör mal, Du wirst ein Jahr lang bei uns in Mannheim sein. Ich werde dich überall mit hinnehmen. Überall wirst du mir jetzt wie ein Schatten folgen. Wir werden viel Zeit verbringen, im Auto und bei anderen Gelegenheiten. Und ich bitte dich, stell mir Fragen. Frage, warum macht ihr das so? Habt ihr auch schon mal so probiert? Kann man es vielleicht auch so machen? Ich mache die Geschichte kurz. Das Jahr ging um. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob er überhaupt eine einzige Frage gestellt hat. Der kam mit so einem Kopf von der Bibelschule. Ich muss gleich hinzufügen, es kommen nicht alle so von der Bibelschule. Aber der kam mit so einem Kopf, der wusste alles. Fragen brauchte der nicht, ja. Das Erste, was er machen wollte, eine Gebetsnacht organisieren. In der regulären Gebetsstunde haben wir ihn nicht gesehen. Aber eine Gebetsnacht musste sein, ja. Lauter Flausen im Kopf, wollte gleich Missionsleiter einer Mission werden. Ja, heute seine Ehe geschieden und er ist nicht mal mehr in einer örtlichen Gemeinde. Als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet, ja. So ungefähr ging das bei ihm. Und kleine Warnung an alle jungen Leute, nicht die Backen so weit aufblasen und denken, jetzt mit uns startet das Reich Gottes durch in eine neue Phase. Bewährt euch erstmal in ganz schlichten Aufgaben, und dann geht's weiter. Also ihr seht, zur gleichen Zeit, wo ich diesen Praktikanten hatte, war auch der Norbert in der Gemeinde, von dem ich gestern Abend erzählt habe. Dieser junge, begabte, sympathische Mann, der leider voll war mit Metastasen und an Krebs gestorben ist und eine 30 Jahre junge Witwe zurückgelassen hat. Ja, und der Norbert, der mir haushoch überlegen war, intellektuell, der war sowas von lernwillig und belehrbar. Und dieser andere, der Praktikant, da habe ich den Kontrast gesehen. Seid lernwillig. Man kann immer lernen, wenn man lernen will. In alles mit hineinnehmen, in die stille Zeit. In der Zeit damals war ich viel im Ausland unterwegs. Viermal in den USA, zweimal Kanada, einmal Mittelasien, einmal Israel. Ich habe sie immer mitgenommen. In der Zeit haben wir dann stille Zeit gemacht, ganze biblische Bücher durchgearbeitet, in die Familie mit hineingenommen. Da muss natürlich die Frau mitmachen. Meine Frau war da gerne zu bereit. Die hat Generationen von Leuten bekocht, macht sie heute noch, in die Familie mit hineinnehmen, ein offenes Haus haben. Das schätzen gerade Alleinstehende ganz besonders, wenn man sie mit in die Familie reinnimmt. Wir hatten 20 Jahre lang mittwochs immer Singles bei uns am Tisch zum Mittagessen, jeden Mittwoch Mittag. Jetzt im Moment gerade nicht, jetzt sind gerade andere Umstände. Und im Besuche und Dienste und mitnehmen, mit reinnehmen und Aufgaben delegieren. Nur ein Beispiel dazu. Hier sitzen erfreulich viele junge Leute heute Abend. Aber glaubt ihr, die jungen Leute wüssten alle, wie man einen Krankenbesuch macht bei einem Schwerkranken im Krankenhaus? Ihr jungen Leute, das ist kein Vorwurf an euch. Wer hat euch denn mitgenommen? Wer hat es euch denn gezeigt? Hat sie jemand mitgenommen? Ja? Dich? Deine Oma? Ja? Gut. Eine Ausnahme. Ausnahmen bestätigen die Regel. Danke. Die meisten werden nicht mitgenommen. Und ich habe Leute mitgenommen ins Krankenhaus. Dann sehen die, wie man einen Krankenbesuch macht. Bei einem Schwerkranken bleibt man maximal 15 Minuten. Nicht länger. Dann fragt man nach dem Ergehen, logischerweise. Dann frage ich, darf ich ein Wort lesen und beten? Das kriegt man normal nie verneint. Da liegt noch eine Kranke in derselben Stube, in dem Zimmer. Ich frage, darf ich sie ins Gebet einschließen? Ich kann euch sagen, ich habe niemals erlebt, dass jemand gesagt hat, nein, für mich brauchen Sie nicht beten. Im Krankenhaus gehen die Uhren anders. Da ist man dankbar für Gebet. Dann stehe ich da gerade und bete, neben mir mein Geher da, mein Jünger, und plötzlich geht die Tür auf und die Visite will da reinschweben, der ganze Hofstaat, ja. Und ich habe mich im Gebet unterbrochen und habe gesagt, stopp, hier wird gerade gebetet. Rums, standen die da, ja, wie vom Donner gerührt. Und die haben schön gewartet, bis ich fertig war, waren ein bisschen peinlich berührt. Ich auch, aber sie noch mehr, ja. Und dann haben wir das Zimmer verlassen und ich sage zu meinem Jünger, du, wir besuchen oben noch jemanden. Hast du schon ein Bibelwort für ihn? Oder stell dich ein, oben betest du mit ihm? Dann kann ich ihn schon mit reinnehmen, ja. Er hat es ja schon einmal gesehen und so macht man das. Wir hatten in Mannheim die größte Regionalschau Deutschlands, den Mannheimer Maimarkt. Wer das schon mal gehört hat. Und da hatten wir einen Bruder in der Gemeinde, der ist auf jeden Maimarkt und hat Schriften verteilt. Und dann kam er zurück, 60.000 Flyer im nächsten Jahr, 70.000 Flyer und einmal 80.000, ja. Und ich sag zu ihm, warum nimmst du denn die jungen Brüder nicht mit? Du hättest 200.000 Flyer verteilen können, wenn du die jungen Brüder mitgenommen hättest. Die sitzen daheim und machen Ballerspiele am Computer, weil sie keiner gedingt hat, weil sie Langeweile haben. Warum nimmst du sie denn nicht mit? Er war auf die Idee nicht gekommen. Immer als Einzelkämpfer dagestanden am Haupteingang und am Ende 80.000 Flyer an die Leute verbreitet. Ich bin Gott dankbar für jeden Flyer, der in die Hände gekommen ist, ja. Aber verstehen wir, mit reinnehmen. Wenn ihr Reisen macht nach Rumänien oder irgendwohin, nehmt die jungen Leute mit. Da werden die mehr lernen als in einem halben Jahr Bibelschule. Ich bin nicht gegen Bibelschule. Ich finde das gut, aber man kann nicht alles an der Bibelschule lernen. Ein Vorbild sein, Geduld haben. Jünger dürfen Fehler machen. Die 12, die unser Herr gewählt hat, diese Flaschen, Entschuldigung, die haben fast alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Ist es nicht so? Ich fange nicht an aufzuzählen. Wirklich, die haben ganz viel falsch gemacht. Aber der Herr hat Geduld mit ihnen gehabt und am Ende hat er die Welt mit ihnen erobert. Die Jünger dürfen Fehler machen. Da muss man Geduld haben mit ihnen und selbst ein Vorbild sein. Und das Motto dieses Jüngerschaftsprozesses, Menschen dahin führen, dass sie selbst das Evangelium verbreiten auf alle geistliche Weise und auch Menschen zu Jüngern machen, lautet so: Tue nichts allein, was du auch zu zweit tun könntest. Und ihr Lieben, ich war ja Gemeinschaftsprediger 5 Jahre meines Lebens in Karlsruhe und ich war so geprägt worden. Du hast 5 Jahre Missionsseminar besucht. Du hast Griechisch und Hebräisch gelernt. Du hast Theologie studiert. Du weißt, wo es lang geht und du gehst jetzt in die Gemeinschaft und da machst du dein Ding. Hagebaumarkt, mach dein Ding, ja. Da gehst du hin und machst dein Ding. Ja, so bin ich dahin geschickt worden und so war es dann auch. Das war eine perfekte Ein-Mann-Show. Und ich merkte schon nach kurzer Zeit, so geht das doch nicht. Ich muss doch die Leute zurüsten, ich muss sie doch mit reinnehmen. Aber da habe ich am Anfang so Abfuhren bekommen, wenn ich fragte, kommt jemand mit zu Krankenbesuchen? Da kriegte ich als Antwort, das ist Ihr Job, dafür werden Sie bezahlt, das machen Sie. Ja, und dann habe ich gemerkt, also so ist schwer, Gemeinde bauen, ist schwer. Da ist irgendwie ein Systemfehler drin. Ach, und da war noch was Lustiges. Da bekehrte sich ein Polizist und seine Frau. Und seine Dienststelle war in Karlsruhe. Und ich wollte ja Jüngerschaft mit ihm machen. Und dann kam der immer in der Mittagspause mit Polizeiauto auf den Hof bei unserem Gemeinschaftshaus gefahren. Und die Nachbarn dachten, also seitdem der neue Prediger da ist, da stimmt irgendwas nicht. Jeden Tag die Polizei, ja. Naja, aber der ging dann als Missionar nach Japan. War eine große Freude für mich, ihn zu begleiten. Tu nichts allein, was du auch zu zweit tun könntest. Das Bild habe ich euch schon mal gezeigt. Ich weiß es noch. Am ersten Abend, das sind die Brüder, die ich in den letzten Jahren mitgenommen habe und die ich ein Stück zurüsten durfte, nicht ich alleine, andere auch, aber es sind wie meine Jungs, die sind mir alle fast genauso nah wie mein eigener Sohn. Und Jünger zurüsten, sie mitnehmen. Du sagst, ja, aber du bist viel unterwegs und so, du kannst das ja viel besser. Ihr könnt das hier auch, in eurem Bereich. Ihr müsst schauen, wo kann ich jemand anlernen? Wo kann ich jemand zurüsten? Im Grunde sollte die ganze Gemeinde involviert sein. Die Reiferen sollten die Jüngeren anleiten. Die Jüngeren sollen von den Reiferen lernen. So wie diese hier. Das habe ich bewusst nochmal hier eingefügt, weil das wirklich so genial ausgedrückt ist von Dr. Hendricks. Wir brauchen einen Paulus, einen älteren und weiseren Gläubigen, der in unser geistliches Leben investiert. Bete für solch einen Menschen, von dem du lernen kannst. Wir brauchen einen Barnabas, einen Freund, der dich ermutigt und dem du Rechenschaft ablegen kannst. Und einen Timotheus, einen jüngeren Gläubigen, in dessen Leben du investierst. Wenn du ein Timotheus bist, ein junger Gläubiger, dann brauchst du so jemanden, einen Paulus. Und wenn du ein Paulus bist, dann schau, wo ein Timotheus ist. Und wir alle sollten einen Barnabas haben. So, wir schließen gleich. Wir setzen schon zur Landung an. Kommen noch etwa 2 Folien. Hier habe ich noch eine Skizze gemacht. Habe lang gebraucht, um das irgendwie hinzukriegen. Bin nicht so der Computer-Freak. Habe noch nie im Leben Computerlehrgang gehabt. So, da bekehrt sich in Wilkau-Haslau ein Mensch. Es ist eine Frau, eine Lydia. Und sie wird ein Gläubiger oder eine Gläubige. Okay, dann braucht sie allgemeine Jüngerschaft. Das heißt, sie wird eingeführt in das Christentum. Früher nannte man das Kolosser 2,7 Programm, wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Christus Jesus, so wandelt in ihm und seid gewurzelt und gefestigt in ihm, wie ihr auch gelehrt seid und reichlich dankbar. Hier Kolosser 2,6 und 7, das kann in der Gruppe geschehen, dann wird aus diesem Menschen ein Jünger. Durch weitere Zurüstung von Mann zu Mann, jetzt muss es ins Persönliche gehen, von Frau zu Frau, wird aus dem Jünger ein Arbeiter, ein Mitarbeiter im Werk des Herrn, ein Mitarbeiter. Und durch weitere intensive persönliche Zurüstung kann aus einem Mitarbeiter ein Leiter werden. Geistlicher Führer ist ein bisschen problematisch. Es gab mal einen Führer, der in Wirklichkeit ein Verführer war. Deswegen sprechen wir lieber von Leitern. Und der muss fähig sein, diesen ganzen Vorgang zu wiederholen. Leuchtet uns allen ein, oder? Aber nicht, dass ihr denkt, das geht in 6 Wochen. Ich habe miterlebt in Mannheim, wie sich unabhängig voneinander 2 Männer bekehrt haben. 13 Jahre später war ich dabei, wie die beiden zu Ältesten eingesetzt wurden. Aber es hatte 13 Jahre gedauert, nicht 6 Wochen, nicht 4 Monate. 13 Jahre, um sie durch diesen Prozess durchzunehmen. Und deswegen, ihr Lieben, das ist jetzt keine Theorie von Amerika oder Korea oder China. Das ist aus dem Neuen Testament. So hat Paulus gearbeitet. So hat unser Herr Jesus gearbeitet. Und schaut, eine Gemeindearbeit auch hier in Niederlungwitz, ob in der Mühle hier oder in der Ulichmühle, egal wo ihr euch versammelt, eure Arbeit besteht aus verschiedenen Bereichen. Da ist Seelsorge nötig, Jugendarbeit, Kinderarbeit, Chorarbeit, weiß ich nicht, ob ihr einen Chor habt, ja. Hirtendienst, also Älteste, Jünger machen. Oh, das sind so 2 Verrückte, die haben Bücher gelesen, die wollen Jünger machen. So wird das nicht funktionieren. Wenn in so einer großen Gemeinde 2 versuchen, Jünger zu machen, das wird nicht funktionieren. Es muss so sein. Jünger machen, ganz zentral im Gemeindeleben, wie ich es eben beschrieben habe. Die Älteren halten die Augen auf und schauen, wo können wir uns in die Jüngeren investieren. Und die Jüngeren, die hängen an den Älteren, an den Reiferen und wollen von ihnen lernen. Dann guckt der Jugendleiter, macht die Augen ganz weit auf. Wo ist der Nächste, der mich ablösen kann, der mich überflüssig machen kann. Oder in der Kinderarbeit, wo sind neue Jungbekehrte, die hier eingeführt werden können? Und genauso die Ältesten müssen die Augen am weitesten aufmachen. Wo sind Brüder, in die wir uns investieren können, die uns eines Tages ablösen können oder unseren Ältestenkreis erweitern können? Kann ja auch sein. Müssen ja nicht immer gleich abgelöst werden. Ihr Lieben, ich kenne eure Gemeinde zu wenig. Ich war einige Male bei euch, schon in Bilkau-Haslau, in Hohenstein-Ernsthal, jetzt zum zweiten Mal hier, aber ich kenne euren Alltag nicht. Vielleicht macht ihr das besser als wir. Kann sein. Aber auf dieser Erde ist noch nichts so gut, dass es nicht noch weiter optimiert werden könnte. Und wir wollen es einfach noch bewusster machen. Wir wollen nicht wesentlich mehr, sondern mehr das Wesentliche machen, hat mal jemand gesagt. So, letzte Folie. Unser Gemeindeprogramm braucht im Grunde zwei Schwerpunkte, nämlich nach außen Evangelisation. Uns sind die Menschen nicht egal hier in Sachsen. Wir sind ihnen das Evangelium schuldig. Wir sind ihnen sonst gar nicht schuldig, aber das Evangelium. Und nach innen Jüngerschaft. Das sind die zwei schlichten Prinzipien des Neuen Testaments. Das kann man in der Familie anfangen, die Väter, die hier sind, die Mütter, die zuhören, aber in der Gemeinde allemal. Evangelisation und nach innen Jüngerschaft. Möge das der Herr schenken in der nächsten Zeit, dass ihr vielleicht auch mal drüber nachdenkt, was hat der Herr schon geschenkt, was haben wir, was läuft gut, wo können wir ansetzen, dass es besser wird? Das wäre doch eine lohnende Sache. So, ich werde gleich zum Abschluss noch beten. Das Evangelium kann man auf ungezählte Weise verbreiten. Ein kleines Büchlein gibt es, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, ich kenne den Mann nicht, aber 1,90 €, so viel wie eine Bockwurst, sagt immer Werner Gitt. Wenn ihr was braucht zum Weitergeben, gibt es auch in Russisch und noch in ein paar anderen Sprachen, habe ich aber, glaube ich, nicht dabei, nur Deutsch. Gut. Taufe, eben habe ich noch mit dem Bastl über den Horst Niehus gesprochen, das ist mein Freund seit vielen, vielen Jahren, habe schon oft bei ihm gewohnt und er hat das Büchlein geschrieben, Taufe, Türöffner in den Himmel. Ich glaube, das kennen schon einige von euch, aber wer es nicht kennt, kann sich's gerne mitnehmen. Er ist kein Theologe und die Theologen machen alles viel zu kompliziert. Das ist nicht kompliziert, dieses Büchlein. Das Buch, endlich kann ich nochmal dran denken. Schaut, da liegen hier noch ungefähr 10 Exemplare auf dem Tisch hier vorne, völlig gratis. Das Buch ist immer noch genauso wertvoll, wie es war, aber wir dürfen es nicht mehr verkaufen. Die Rechte sind ausgelaufen, da habe ich denen geschrieben, wir verschenken dann halt die Restexemplare. Damit waren sie einverstanden. Nehmt euch das Buch mit, da vorne liegt es. Es ist sehr wertvoll. Koschi und Rosenberg heißt er, beschreiben hier, wie man sein Leben ganz praktisch in das Leben anderer investieren kann. Wenn ihr Jünger heranbildet, das Buch von Fruchtenbaum, Das Leben des Messias, ist ein Ausnahmebuch. 45.000 Exemplare gedruckt, ohne dass wir es überhaupt beworben haben. Es wird ständig bestellt, fast täglich. Und bei Amazon überschlagen sich die Leute in positiven Bewertungen. Also ich glaube, wenn das da 15 Sterne haben könnte, dann hätte es 15 Sterne. Es hat nur 5. Weiter geht's nicht. Leute, die ich nicht kenne, haben das Buch gelesen und schreiben da Lobeshymnen, weil sie so viel gelernt haben aus diesem Buch. Ich auch. Ich habe diese Vorträge gehört und habe gesagt, das muss gedruckt werden. Ich habe nur eine Kassette gehabt. Davon haben wir es abgedruckt. Ja, also abgetippt und dann gedruckt. So ein Hammerbuch, Das Leben des Messias von Arnold Fruchtenbaum. Und für die Frauen habe ich selten mal eine extra Empfehlung, aber hier von meiner Silvia, lass mich zu deiner Ehre leben. Da beschreibt sie, wie eine Frau ihr Leben für Christus leben kann. Ob Single oder verheiratet, ob Mama oder nicht Mama, wie sie in der Gemeinde dienen kann, das ist wahrscheinlich ihr wichtigstes Buch, das sie bisher geschrieben hat. So, wir sind mit Buchvorstellungen durch, die Bücher liegen da, man muss sich eindecken mit guter Literatur. Muttertag ist zwar vorbei, aber Weihnachten steht doch schon wieder vor der Tür. Wir haben doch heute schon den 3. Juli, ja? Es geht doch mit großen Schritten jetzt auf Weihnachten zu. Deckt euch ein mit guter Literatur für lange Sommerabende und lest, schaut nicht nur in die viereckigen Kisten. Wir stehen auf zum Gebet. Ach Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass dein Evangelium so schlicht ist, so gut verständlich, überhaupt nicht kompliziert. Und auch, wie du Gemeindebau beschreibst in deinem Wort, da muss man nicht studiert haben. Das ist alles so schlicht, es passt in jede Kultur und es funktioniert in jedem Jahrhundert. Und so wollen wir zurück zu der Art, wie du Menschen gewonnen hast, wie du sie zu Jüngern gemacht hast, wie Gemeinde gebaut wurde. Hilf, Herr, dass wir die wichtigen Prinzipien des Neuen Testaments nicht ignorieren, dass wir nicht nach irgendwelchen neuen Methoden von irgendwelchen Megagemeinden schielen, sondern nach dem Neuen Testament arbeiten. Ich möchte dich bitten, dass du auch hier die Gemeinde segnest, die sich hier versammelt. Lass sie ein Leuchter sein an dieser Stätte für die ganze Umgebung. Und ein Pfeiler für deine Wahrheit. Amen.